Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten. Diese Saison haben extrem viele Trainer selbst entschieden, ihr Fußballunternehmen zu verlassen. Sie möchten nach der Saison nicht weiter Trainer sein, zumindest nicht bei diesem Fußballunternehmen. Und gleichzeitig habe ich den Medien entnommen, dass einige Fußballmanager sagen, dass der Trainer der wichtigste Mitarbeiter ist. Da habe ich mich natürlich gefragt, was brauchen denn die Trainer? Was wollen die denn haben, damit ich sie als Fußballmanager auch halten kann? Und damit ich nicht jeden einzelnen Trainer fragen muss, habe ich den Bund Deutscher Fußballlehrer gefragt, ob sie mir Auskunft geben. Und das machen sie. Der Interessenverband hat zugestimmt zu diesem Interview und hat mir ihren Präsidenten geschickt. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo, Herr Hangartner.
Hallo, okay.
Hallo, direkt mal mit der ersten Frage. Was ist denn der Bund Deutscher Fußballlehrer?
Ja gut, für alle, die natürlich dort in dieser Materie nicht zu Hause sind, dann kann ich natürlich ganz kurz mal unseren Verband mal vorstellen. Das ist also ein Berufsverband, ja, der im Grunde alle Fußballlehrer und A-Lizenzinhaber, also die beiden höchstlizenzierten Trainer im deutschen Fußball mehr oder weniger als Mitglieder hat. Wobei, wie gesagt, es ist keine Pflicht natürlich für einen Fußballlehrer, A-Lizenzinhaber dort teilzunehmen oder als Mitglied reinzugehen, wobei wir allerdings einen relativ hohen Organisationsgrad haben, der irgendwo bei 75% liegt. Also wie gesagt, das ist ein Berufsverband dieser beiden höchstlizenzierten Trainer in Deutschland.
Und welche Aufgaben übernehmen Sie als Berufsverband?
Gut, also es gibt sicherlich verschiedene Aufgaben. Also die sicherlich wichtigste Aufgabe ist die, dass wir im Auftrag des Deutschen Fußballbundes eben dieses Klientel Fußballlehrer und A-Lizenzinhaber fortbilden. Also das ist wohl auch ein bisschen einmalig in Europa, dass also ein externer Verband, der zwar eng mit dem DFB zusammenarbeitet, die vom DFB ausgebildeten Trainer fortbildet. Ja, das ist also zunächst mal natürlich unsere ureigenste Aufgabe, also das ist die wichtigste Aufgabe. Darüber hinaus natürlich kann man sagen, dass vor allem natürlich die Interessensvertretung eben dieses Trainerklientels natürlich zu unseren Aufgaben gehört, also Vertretung der Interessen den Medien gegenüber, dem DFB gegenüber, der DFL gegenüber, sicherlich auch den Schiedsrichtern gegenüber, weil das natürlich auch immer ein brisantes Thema ist. Und natürlich auch gehört dazu, dass wir das Fairplay unter den Trainern in Anführungszeichen überwachen. Also dass wir da eben darauf aufpassen, dass die Trainer vernünftig miteinander umgehen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil natürlich im Haifischbecken Bundesliga wollen alle tätig sein. Und wir haben früher immer die Dinge, ja, sagen wir mal, bemängelt oder sind dann auch eingeschritten. Also wenn irgendein Trainer versucht hat, irgendwo durch Kommentare irgendwo einen anderen Trainer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, madig zu machen, also den mehr oder weniger zum Abschuss freizugeben. Also das sind dann so Dinge, wo wir eingreifen. Also Wahrung der sportlichen Gesetze, Fairplay im Umgang untereinander. Ja, also das ist, sagen wir, sind einige wichtige Dinge, natürlich generell Förderung des Fußballsports, allgemeine Themen, die natürlich grundsätzlich auch dazugehören.
Okay, dann will ich direkt mal nochmal auf die Interessen der Trainer eingehen. Was für Interessen hat denn ein Trainer in Bezug auf seinen Arbeitgeber?
Ja gut, ich meine, ich habe eben ja schon mal gesagt, ich meine, es gibt 36 Plätze im bezahlten Fußball, ja, die natürlich durch Fußballlehrer besetzt werden müssen. Es gibt heute, sage ich jetzt mal, es gibt weit über 1000 Fußballlehrer, wobei, wie gesagt, man muss immer unterscheiden, ob eine Lizenz gültig ist oder nicht gültig ist. Also, aber es sind sicherlich knapp über 900 Trainer, Fußballlehrer mit Lizenz. Ja, das heißt nicht, dass alle 900 Bundesliga-Trainer werden wollen. Es gibt auch andere Plätze in den Nachwuchsleistungszentren, sind Fußballlehrer vorgeschrieben, in den Verbänden sind Fußballlehrer vorgeschrieben. Aber dennoch ist natürlich klar, die Anzahl Plätze in der Bundesliga sind relativ dünn gesät, sage ich mal, und sind natürlich sehr attraktiv. Und von dem her ist es natürlich dann auch, sagen wir, ich hätte sagen, ein Sechser im Lotto, aber sagen wir, wer einen Platz in der Bundesliga bekommt, ist natürlich happy und glücklich. Und das ist natürlich für viele erstrebenswert.
Und wie sehen Sie die Entwicklung, dass jetzt so viele Trainer diese Saison auf ihre Clubs zugegangen sind und gesagt haben, ich würde gerne nicht mehr am Ende der Saison?
Also das ist ein Phänomen, was jetzt natürlich in besonderem Maße in den Fokus gerückt ist. Ja. Also es gab immer schon Ausstiegsklauseln in Trainerverträgen. Also ich weiß, dass neulich auch mal Dieter Hecking, der ja viele Stationen hinter sich hatte, auch darauf hingewiesen hat, dass er immer wieder Ausstiegsklauseln drin hatte. Die sind häufig nur nie bekannt geworden, weil die Trainer oft diese Ausstiegsklauseln nicht in Anspruch genommen haben. Jetzt natürlich in dem Fall ist natürlich in besonderem Maße, wie gesagt, in den Fokus gerückt, weil eben mit der Entscheidung von Marco Rose bei Gladbach auszusteigen, zu Dortmund zu gehen und dann gleichzeitig die Folge davon, dass Adi Hütter dann ebenfalls eine Ausstiegsklausel im Vertrag hatte und nach Mönchengladbach gehen möchte. Und was jetzt die Tage noch passiert, eventuell in Wolfsburg, ob das vielleicht auch Oliver Glasner, dann sagt man ja auch, er hätte eine Ausstiegsklausel und würde die unter Umständen noch wahrnehmen, wobei vielleicht nach dem gestrigen Spieltag könnte es natürlich sein, dadurch, dass die Champions League spielen, dass vielleicht er dann doch keinen Gebrauch davon macht. Aber Fakt ist, dass er wohl auch eine drin hat. Also das ist eben, wie gesagt, in der Saison eigentlich in besonderem Maße jetzt plötzlich in den Mittelpunkt gerückt und wird jetzt diskutiert. Da kann man natürlich völlig unterschiedlicher Meinung sein. Also ich habe in den Medien in den letzten Tagen und Wochen habe ich eigentlich jetzt mal meine Auffassung vertreten in der Form, dass ich gesagt habe, okay, die Dinge haben sich entwickelt. Wir sind nicht mehr vor 20 Jahren, wo eben ein Vertrag war und man Vertragstreue und Stichwort Vorbildfunktion der Trainer. Also ich habe es immer so interpretiert, dass eben was bei den Spielern heute natürlich gang und gäbe ist, dass die Ausstiegsklauseln drin haben, dass die Clubs wechseln, dass die Trainer im Grunde mit dem gleichen Recht hier an die Materie rangehen können. Allerdings, da geht auch kein Weg dran vorbei. Das wird auch in unseren Reihen natürlich sehr kontrovers diskutiert. Also ich weiß, dass zum Beispiel natürlich Ottmar Hitzfeld hat sich vor einiger Zeit geäußert und hat gesagt, er findet es unmöglich. Und wie gesagt, Vertrag ist Vertrag und die Trainer haben sich an die Verträge zu halten. Auch Andreas Rettig hat sich in der Form geäußert. Und noch einige andere auch. Und im Moment, ich habe eigentlich immer wieder gesagt, wir können das Rad nicht zurückdrehen. Die Trainer haben sich auch auf ihre Stärke besonnen und haben eben auch jetzt irgendwo mal gesagt, okay, ich habe meine Karriereplanung im Hinterkopf und wenn ich eben, sage ich mal, in Gladbach bin, ist ja sicherlich auch ein Top-Club, aber ich habe die Chance, nach Dortmund zu gehen, wo ich einfach dann sehe, okay, da kann ich vielleicht noch mal einen Schritt auf der Karriere leider weitermachen, dass ich dann halt davon Gebrauch mache. Ja. Also das heißt, man kann darüber denken, wie man will. Ich bin selber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, in den letzten zwei Tagen auch wieder oder gestern auch noch mal ins Grübeln gekommen, weil jetzt natürlich alle diejenigen, die diese Ausstiegsklauseln kritisieren, natürlich jetzt auch irgendwo Recht bekommen, wenn man sieht, dass eben, was weiß ich, mit der Entscheidung von Rose oder Bekanntgabe, dass Rose nach Dortmund geht und Hütter nach Gladbach geht, dass plötzlich beide Mannschaften eigentlich plötzlich in eine Negativserie reingeraten sind. Jetzt kann man natürlich spekulieren, sagen, okay, das ist eine Konsequenz daraus, dass plötzlich die Mannschaft einfach nicht mehr so zieht, weil der Trainer im Grunde ja schon signalisiert hat, ich bin nicht nächste Saison nicht mehr da. Das ist aber Spekulation. Ja. Aber wie gesagt, gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Da kann man je nach Standpunkt eben pro oder contra sein.
Bei mir, als das losging, habe ich gedacht, ja, kein Wunder, die Fußballmanager entlassen die Trainer reihenweise und man versteht eigentlich gar nicht, warum. Die Gründe sind auch manchmal, wo ich so denke, kann ich nicht nachvollziehen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein Trainer auch sagt, Ich kann nicht nachvollziehen, warum ich entlassen wollte, wenn ich werde, also wenn ich jetzt nächste Saison sowieso entlassen werde, weil es dann nicht mehr läuft, aus welchen Gründen auch immer, die vielleicht der Trainer gar nicht beeinflussen kann, dann macht es ja für ihn nur Sinn, dann auch von der Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen, wenn er das Risiko sieht.
Ja. Bin ich ganz bei Ihnen. Und zwar, ich meine, wir als Verband, und in dem Fall bin ich ja derjenige, der immer angesprochen wird, wir kritisieren natürlich häufig dieses Hire-and-Fire-Prinzip. Ja, Trainer werden verpflichtet und werden auch ganz schnell wieder rausgeschmissen. Das ist auch das, was Adi Hütter neulich, als er dann nochmal befragt worden ist, genauso gesagt hat. Die Vereine, die hauen die Trainer raus, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht einfach viel zu häufig und viel zu schnell und viel zu früh. Ja, weil man immer im Grunde, ich sage jetzt einfach, das schwächste Glied natürlich dann trifft, also der Trainer, der muss den Kopf hinhalten, auch für Fehler, die unter Umständen einfach im Verein, im Management gemacht worden sind, Stichwort Spielerverpflichtungen. Ja, und da legen wir natürlich immer wieder den Finger in die Wunde. Also ich meine, ganz massiv habe ich natürlich das Wort ergriffen zu Beginn dieser Saison, als nach 2 Spieltagen der David Wagner in Schalke und der Achim Bayerlotzer in Mainz entlassen worden sind. Ja. Wir sind sicherlich nicht so blauäugig und sagen, grundsätzliche Trainerwechsel gehören sich nicht oder sollten nicht sein. Also ich meine, wenn es Richtung Saisonende geht, und da haben wir jetzt natürlich mal praktische Beispiele in dieser Saison, wenn natürlich dem Club das Wasser am Hals steht, sprich die Abstiegsgefahr droht, dass dann irgendwann ein Club natürlich sagt, okay, wir müssen alles tun, um irgendwo dem Dilemma noch zu entrinnen, in der Klasse zu bleiben. Und da gehört um Gottes Willen leider halt auch der Trainerwechsel dazu. Obwohl es gibt x wissenschaftliche Untersuchungen, Langzeituntersuchungen, was die Trainerwechsel gebracht haben. Und es zeigt sich, dass der Prozentsatz relativ verschwindend gering ist. Dieses Jahr in der Saison könnte man natürlich sagen, okay, es hat sich gezeigt in Mainz, hat es schlussendlich gezündet. Ja, und dieser sogenannte, das Wort höre ich immer wieder und kommt permanent, wir wollen nochmal neue Impulse setzen. In Mainz hat es wirklich jetzt geholfen. Ich meine, ob Mainz mit einem anderen Trainer vielleicht auch rausgekommen wäre, wissen wir nicht. Aber Fakt ist jetzt, dass natürlich man dort sagt, okay, der Trainerwechsel zu Bo Svensson hat die Wende gebracht. Es hat in Köln hat man es versucht, ja, dass man Friedhelm Funkel nochmal mobilisiert hat. Und natürlich das Extrembeispiel ist jetzt natürlich Werder Bremen, die einen Tag vor Spielende im Grunde Florian Kohfeldt beurlauben und Thomas Schaaf, der ja bei uns im Präsidium mit drin ist, im Grunde noch für die restlichen Spiele, also die möglichen Spiele, sprich letztes Spiel plus mögliche Relegation, eben Thomas Schaaf verpflichten. Also wie gesagt, das sind einfach Dinge und die Trainer werden rausgeschmissen. Das wird heute schon fast in den Medien eigentlich gar nicht mehr kommentiert. Wir haben die Meldung, aber es wird eigentlich kaum kritisiert und jetzt auf einmal werden die Trainer kritisiert, weil sie jetzt plötzlich jetzt auch mal sich das Recht rausnehmen zu bestimmen, ob sie ein frühzeitiger gehen wollen oder nicht. Ja. Also von dem her bin ich da sicherlich auf Seite der Trainer, die einfach sagen, okay, sie nehmen sich das Recht raus und es ist auch ein bisschen Stärke auch, die Trainer zwischendurch diese Maßnahme zeigen.
Ich möchte nochmal auf das Thema Impuls, einen Impuls setzen. Ist einer der, ich glaube, meistverwendeten Ausreden oder Begründungen vom Management. Und ich frage mich immer, ist der Trainerwechsel oder muss der Impuls sein, ein Trainerwechsel? Weil das Problem ist doch eigentlich, dass es eine Ratlosigkeit herrscht, wenn sie einen neuen Impuls setzen wollen. Und da könnte man sich doch auch extern Impulse holen und müsste dann nicht in dem Fall direkt einen Trainer entlassen. Oder sehen Sie das anders, dass ein Trainerwechsel dann wichtig wäre?
Würden Sie das unter externe Impuls verstehen?
Als Beispiel vielleicht irgendwie über einen anderen Trainer, den man noch als Berater noch mit hinzu, jemanden erfahrenen, wenn man einen Jungtrainer hat oder andersrum, wenn man einen eher erfahrenen Trainer, dann, dass die sich halt zusammensetzen und dass das Management halt da versucht, dass sie das Trainerteam, also ich sag mal, auffüllen oder nochmal unterstützen. um einen neuen Impuls zu kreieren, anstatt den Trainer zu entlassen?
Ja, gut, das ist die Frage der Vereine. Also ich meine, leider gut, es ist halt so, dass viele, viele Clubs und manche Vorstände oder Präsidenten dann natürlich nach außen hin dokumentieren, wir haben alles versucht. Ja. Ich meine, ich habe im letzten Jahr, ich meine, es ist leider schade, dass es so gelaufen ist, ich habe im letzten Jahr auch nochmal in der Phase, als Werder Bremen wirklich bis zum fast bitteren Ende an Florian Kohfeldt festgehalten haben, habe ich auch mal im Interview mit der Bremer Zeitung, habe ich wirklich den Club auch mal gelobt, einfach, dass man sagt, okay, das ist so diese Mentalität, die wir gerne haben, dass ein Club eben aussagt, wenn sie von der Arbeit eines Trainers überzeugt sind und sehen, was der tagtäglich leistet. Und wichtig ist eben auch, dass die Mannschaft mitzieht. Wenn da natürlich in der Mannschaft irgendwo so Tendenzen sind, die vielleicht auch Kontratrainer sind, ich meine, da muss man überlegen. Aber wenn ein Club absolut davon überzeugt ist, dass der richtig gute Arbeit leistet, ja, und es eben nicht unbedingt an der Arbeit des Trainers liegt, sondern halt vielleicht unter Umständen an die Qualität auch der Spieler, ja, dass dann ein Club den Mut hat, hinzustehen und gegebenenfalls eben auch nochmal sagt, okay, wir versuchen, ich meine, jeder Club hat inzwischen auch einen Psychologen, das wird zwar immer ein bisschen versteckt gehalten, weil das, ich weiß noch, wie der allererste Psychologe mal aufgetaucht ist im Fußballgeschäft, dann hat man um Gottes Willen gewollt, dass es nicht verkündet wird, so nach dem Motto, jetzt weiß der Trainer nicht mehr weiter, jetzt muss er einen Psychologen dazu nehmen, aber das ist heute natürlich Standard, dass einfach für bestimmte Probleme auch ein Psychologen im Club dann tätig ist, ja. Und von dem her, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel jetzt auch in Dortmund. Also Edin Terzic war natürlich auch am Anfang, wie es am Anfang nicht gelaufen ist, hat man auch überlegt, war das der richtige Schritt, so einen jungen Trainer zu nehmen. Und ich weiß von Dortmund, weil ich da ein bisschen ein paar Internas kenne, dass da auch immer wieder Matthias Sammer als so ein bisschen als Berater zur Verfügung stand. Also nicht unbedingt, dass der jetzt auf die Bank gesessen ist, aber so nach dem Motto, dass Edin Terzic einfach die Möglichkeit hatte, nochmal auf einen Erfahrenen, der lang genug im Geschäft ist, auch Trainer war und Spieler war, mehr oder weniger Rat einzuholen. Ja, also das sind sicherlich auch noch Maßnahmen, die ein Club gehen kann, bevor man eben sehr schnell oder vorschnell einfach dann die Reißleine zieht.
Und wie sehen Sie das jetzt in Dortmund? Wird Terzic da mit Rose, werden die dann ein Duo bilden oder glauben Sie, dass da Terzic irgendwie
Für mich ist das wieder so ein super Beispiel, was im Fußball möglich ist. Ja? Also im Grunde, da werden Leute von einem, ja, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen überspitzt, von einem Tag auf den anderen hochkatapultiert, ja, sind plötzlich hier im Brennpunkt und im Brennpunkt des Interesses und plötzlich hier ganz oben. Ja, und leider Gottes ist das Fußballgeschäft so, dass man eben so schnell, wie man oben war, auch wieder abstürzen kann. Also für mich ist Tedesco war damals so ein Beispiel. Das war der Aufsteiger der Saison in Schalke und ist von allen Seiten hoch gelobt worden und. Und dann kommt die nächste Saison, die läuft dann nicht. Und so schnell, wie man oben war, ist man im Grunde wieder im Keller. Also das ist so ganz, ganz symptomatisch. Ja. Und das ist natürlich eine Situation in Dortmund, die man eigentlich jetzt wirklich mit Interesse verfolgen kann. Ja. Dass man, es ist, wenn Edin Terzic bleibt, ist es auch für Marco Rose schwierig. Ja. Gar keine Frage. Ja. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Fans, wenn wir Fans im Stadion gehabt hätten mit 60, 70.000, was da abgegangen wäre mit entsprechenden Kommentaren. Also wenn natürlich tatsächlich Terzic jetzt Angebote von irgendwo anders her bekommt, von einem Club, wo er sagen könnte, hier könnte ich was entwickeln oder so, dann ja, müsste er eigentlich, wenn er seine Karriere im Kopf hat, müsste er eigentlich sagen, ich wechsle. Allerdings muss er natürlich aufpassen, dass er den richtigen Club dann wählt. Ja, jetzt wirklich ins zweite Glied wieder zurücktreten, nach den Erfolgen Pokalfinale gewonnen und dann jetzt auch Champions League Qualifikation. Ja, ist für ihn sicherlich auch nicht ganz einfach. Ich glaube, Dortmund hätte absolut Verständnis, wenn jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal, Eintracht Frankfurt käme oder irgendein Club, der halt auch ein bisschen im oberen Bereich mitspielen kann und er würde dann sagen, okay, ich will die Chance nützen, könnte man verstehen. Ja.
Wie würden Sie denn einen Club auswählen als Edin Terzic? Also was ist dann ein guter Club? Also nach welchen Kriterien würden Sie ihn gehen?
Ja gut, ich sage jetzt, es ist kein Geheimnis. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie meine Vita kennen. Ich meine, ich habe ja selbst den Sportclub meiner zweiten Liga trainiert, den Sportclub Freiburg, und habe natürlich ein sehr enges Verhältnis zum jetzigen Trainer Christian Streich, den ich als Student gehabt habe, den ich als Spieler gehabt habe früher, und mit dem ich mich heute noch regelmäßig austausche. Und nicht, weil jetzt diese persönlichen Bande bestehen, sondern weil einfach dieser Club, das ist für viele halt, ich sage immer wieder, das ist Biotop der Bundesliga, weil hier gelten Kriterien, die in anderen Clubs halt nicht gelten. Ja. Und wenn Sie mal zurückschauen zu Zeiten von Volker Finke oder auch zu Christian Streich, da ist eine Führung am Werk, die eben, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, die eine Arbeit des Trainers ganz genau unter die Lupe nehmen und ganz genau hinschauen, was er leistet, und auch wie die Mannschaft mitzieht und das Gefühl haben, dass es nicht am Trainer liegt, sondern halt unter Umständen an der Spielerqualität, sondern bestimmte Clubs können halt nicht so einkaufen wie andere, dann kann man das immer wieder so als Vorzeigemodell nehmen, dass man eben sagt, man hält auch dann an einem Trainer fest, und im Extremfall wie in Freiburg, dass dann eben, was weiß ich, Volker Finke ist abgestiegen, wieder aufgestiegen. Und Christian Streich ist auch abgestiegen, wieder aufgestiegen. Also, aber das sind einfach Dinge, die offensichtlich auf andere Clubs nicht übertragbar sind oder andere Clubs nicht bereit sind, so einen Weg zu beschreiten, wie das Freiburg beschreitet.
Ja, da wollte ich auch hin mit der Frage, nach welchen Kriterien, weil das ist, also ich sag mal, eine Jobsicherheit, so wie sie sich Christian Streich auch erarbeitet hat mit seiner Arbeit, die aufzubauen, das sehe ich in anderen Bundesliga-Clubs und selbst in der zweiten Liga sehr schwierig.
Ja, es ist, das wird auch immer wieder diskutiert. Und mein Christian Streich taucht natürlich dann immer wieder, wenn irgendwo Trainerplätze frei werden, taucht der Name Christian Streich immer wieder auf. Und dann kommt immer die übliche Frage, ja, passt da Christian Streich dorthin? Also ich weiß von Christian selbst, dass er natürlich in den vergangenen Jahren immer wieder bei auch renommierten Clubs im Gespräch war. Und natürlich sich dann auch immer Gedanken gemacht hat, ob er dann wirklich irgendwo dort mal hinwechseln kann. Natürlich passt es. Er kommt aus dem Club, er hat von unten rauf dort Arbeit geleistet im U19-Bereich. Er ist dort natürlich in der Gegend verankert. Aber ich meine, von dem, wie er das macht, natürlich muss er die entsprechenden Voraussetzungen haben, irgendwo anders, um entsprechend agieren zu können. Also ist nicht ganz einfach. Ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn er jetzt nicht irgendwann noch 2 Jahre in Freiburg oder 3 Jahre in Freiburg bleibt und sagt, okay, das reicht jetzt. Ja. Ich will mich jetzt nicht mal wieder ein ganzes Jahr aufreiben, und es ist halt immer ein aufreibendes Geschäft in Freiburg, weil es eigentlich immer wieder so ist, wenn man in der Bundesliga drin bleibt, dann ist es ein Erfolg, und wenn man natürlich dann bis zum letzten Spieltag eigentlich um die Zugehörigkeit dann bangen muss, das geht natürlich schon an die Substanz, und das merkt man bei ihm auch. Ja. Und ich könnte mir dann trotzdem vorstellen, bei der ganzen Art und Weise, wie er arbeitet, dass er auch mal beim anderen Club noch mal mehr oder weniger sein könnte und auch Erfolg haben könnte. Ja.
Das ist sehr interessant. Ich will nochmal zurück zum Bund Deutscher Fußballlehrer und zwar in dem Bereich Fortbildungsmöglichkeiten für Trainer. Was bieten Sie da so an? In welche Bereiche geht das?
Also es ist ja so, dass generell alle Fußballlehrer und alle Lizenzinhaber müssen ja in 3 Jahren 20 Lehreinheiten, heißt inzwischen, Unterrichtseinheiten, 20 Lehreinheiten an sich aneignen. Also jeder Bundesliga-Trainer, wenn der Club mehr oder weniger seine Lizenzunterlagen einreicht, da muss in diesen Unterlagen muss im Grunde auch dabei sein, dass der jeweilige Trainer über eine gültige Lizenz verfügt. Ja? Weil da haben wir immer wieder mal so Fälle, Leute, die länger draußen waren und dann plötzlich wieder die Chance bekommen haben. Ich meine, ich darf an das Thema Klinsmann erinnern. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, diese heiße Diskussion. Klinsmann hat hier in Deutschland keine Fortbildung gemacht und hat sich dann halt, wie er bei Hertha BSC angefangen hat, ging es halt auch um die Lizenzierung. Und die DFL ist da inzwischen auch gnadenlos. Also wenn nicht nachgewiesen ist, dass der Trainer eine gültige Lizenz hat, dann müssen sie einen Trainer mit gültiger Lizenz anstellen. Ja, oder der andere muss, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, noch seine restlichen Lehreinheiten sich anzueignen, muss dann noch irgendwie an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen. Also das heißt, die brauchen also diese 20 Lehreinheiten, die werden von uns angeboten. Es gibt drei Möglichkeiten, sage ich jetzt mal vom Bundesliga-Trainer. Der normale ist, dass sie entweder am internationalen Trainerkongress teilnehmen. Der findet in jedem Jahr statt und geht über 2,5 Tage. Also das ist so unser, sage ich mal, unser Flaggschiff. Das ist unsere große Veranstaltung, die auch meistens großes Medieninteresse hat. Vielleicht als kurze Bemerkung, wir hätten im letzten Jahr in Dortmund in Westfalenhallen diesen Kongress machen wollen. Der ist ausgefallen und der Kongress in diesem Jahr wäre jetzt im Juli in Freiburg gewesen. Den mussten wir jetzt auch wieder verschieben. Also das heißt, wir haben jetzt den diesjährigen Kongress auf Mai nächsten Jahres in Freiburg verschoben und haben den vom letzten Jahr, der ist im Juli auch in Dortmund. Also das sind circa 12, 1300, 1400 Trainer aus dem In- und Ausland da. Wenn jemand an einem solchen Kongress teilnimmt, bekommt er diese 20 Lehreinheiten, die er dann für 3 Jahre hat und seine Lizenz verlängern kann. Zweite Alternative ist, es gibt bei uns, unsere Organisation ist so aufgebaut, dass wir 8 Verbandsgruppen haben. Also es gibt eine Verbandsgruppe Nord, eine Verbandsgruppe Nordost, Baden-Württemberg, Hessen und so weiter. Ja. Und in diesen Verbandsgruppen gibt es Verbandsgruppenvorsitzende und Stellvertreter, die regionale Veranstaltungen organisieren. Das heißt, dass da jetzt, sage ich mal, in Frankfurt der Verbandsgruppenvorsitzende Hessen, der organisiert am Freitagnachmittag eine Veranstaltung mit 5 Stunden, also 5 Lehreinheiten. Ja, und da können die Leute eben dann modular sich diese 20 Stunden aneignen. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte, die haben wir geschaffen für die Bundesliga-Trainer, weil wir gehen halt immer davon aus, beim Internationalen Trainerkongress, der ist immer so im Juli, da ist ein aktiver Bundesliga-Trainer, ist dort im Normalfall mit seiner Mannschaft beschäftigt, Vorbereitung auf die neue Saison. Entweder sind sie noch im Trainingslager oder sie sind eben vom Trainingslager zurück. Aber da muss der Mann natürlich bei der Mannschaft sein. Und für die haben wir eingeführt, dass wir zweimal im Jahr, also alles unter mal Nicht-Corona-Bedingungen, dass wir zweimal im Jahr diese Bundesliga-Trainer einladen zu einer Fortbildung. Das machen wir meistens im Frühjahr und im Herbst, immer dann, wenn Länderspiele anstehen. Das heißt also, wenn die Abstellungsperiode sind, da hat es den Vorteil, dass wenn wir uns am Sonntag treffen und machen am Montag Fortbildung, dass sie am nächsten Wochenende nicht schon wieder das nächste Bundesligaspiel haben, also ein klein bisschen Luft haben. Und da laden wir immer die erste und die zweite Bundesliga-Trainer ein und auch diejenigen, die, wie ich sage ich immer, die im Moment nicht auf dem Karussell sitzen. Also so Leute, die halt dann vielleicht übermorgen wieder, wenn wieder irgendein Trainer entlassen wird, dann wieder aufs Karussell aufsteigen. Und das hat sich natürlich bewährt, weil die Leute dann mal tatsächlich Zeit haben und für uns ganz wichtig auch der Aspekt, dass man da, wenn man sich am Sonntag trifft, wir tun es oft so, dass wir dann am Sonntag noch ein Bundesligaspiel gemeinsam anschauen. Ja, wenn den Sonntag spielen, gehen eben dort nach Gladbach oder nach Mainz oder schauen gemeinsam das Spiel an und dann anschließend gibt es eine dritte Halbzeit, wo die Trainer dann eben, was weiß ich, eben auch mal außerhalb der Hektik des Spiels eben beim Glas Wein oder beim Bier sich eben eher unterhalten können. Und das ist für uns ganz wichtig, einfach deswegen, weil, und das, da weise ich immer wieder darauf hin, dass fast keine Auseinandersetzung mehr von Trainern am Spielfeldrand stattfinden. Also das Bild haben wir früher immer, wo da zwei Trainer aufeinander losgehen. Und das ist seit Jahren eigentlich nicht mehr der Fall. Ja, und das führe ich oder führen wir natürlich auch darauf zurück, dass die Leute einfach sich vorher schon mal irgendwo, wie gesagt, beim Bier oder beim Wein eben getroffen haben, austauschen konnten, miteinander sprechen konnten, dann gehen die auch, wenn es dann wirklich um alles geht, dann gehen die auch völlig anders miteinander um. Ja. Das ist also dann im Grunde noch die Schiene, dass also die Bundesliga-Trainer dann im Grunde halt mit diesen 2 Tagungen auch ihre 20 Stunden sich dann aneignen können.
Okay, ich will noch mal auf die Trainer eingehen, die aktuell nicht auf dem Karussell sind. Sind das dann immer die, die man so in den Medien hört, oder sind das auch Trainer, die vielleicht, wo sie denken, die hätten das Potenzial, aber haben halt gerade sind halt gerade nicht in der Bundesliga angestellt?
Ja gut, von der Sorte gibt es viele. Also jetzt schauen wir mal das Beispiel. Gut, Niko Kovac ist entlassen worden bei Bayern, ist dann natürlich jetzt wieder in Frankreich dann angestellt worden. Aber jetzt ein Marcus Gisdol, der eigentlich schon an vielen Stellen bewiesen hat, dass er Erfolg haben kann, ein guter Trainer sein kann. Der sitzt jetzt in der Warteschleife. Gut, er kann jetzt im Moment wahrscheinlich relativ ruhig sitzen, weil er einfach noch auf der Gehaltsliste steht von Köln. Ja, häufig ist es so, dass die Leute insofern keinen Druck haben, dass sie einfach, wenn sie entlassen werden, dass sie unter Umständen halt vielleicht sogar noch ein ganzes Jahr, wenn sie nichts anderes annehmen, mehr oder weniger Gehälter beziehen. Aber es gibt natürlich viele, wo das natürlich dann vorbei ist und die natürlich dann schon darauf spekulieren, dass sie irgendwo wieder, ich sage jetzt mal, sie sitzen am Telefon und warten, bis irgendein Club anruft. Ja. Und das ist natürlich in vielen Fällen natürlich dann nicht der Fall. Und dann manche Leute müssen dann halt entscheiden, was mache ich jetzt? Ich meine, dann kommt nochmal Thema Ausland. Ich meine, wir haben jetzt gerade gestern für unser Journal oder vorgestern mit Hannes Wolf ein Interview geführt, weil der steht mir auch relativ nah. Also ich hab Studentennationalmannschaft über viele, viele Jahre trainiert und habe natürlich Leute gehabt wie Klopp, wie Rangnick, wie Oenning, wie Markus Sorg und eben auch Hannes Wolf. Und den Weg verfolgt man natürlich von denen. Und Hannes Wolf war natürlich auch dann, wie er dann in Stuttgart entlassen worden ist und ist auch im Grunde nachher oder beim HSV dann, HSV gelandet und dann natürlich in Genk in Belgien und dort dann auch entlassen worden. Und dann hat ihn der DFB übernommen und im Moment jetzt ausgeliehen an Bayern 04. Also das sind dann schon interessante Aspekte. Aber Fakt ist, dass natürlich viele Trainer, die eben im Moment nicht im Job sind, darauf warten, dass sie natürlich eine Chance bekommen. Und dann, wie gesagt, und dann irgendwann geht der Weg unter Umständen halt mal ins Ausland und im Extremfall dann, was weiß ich, nach China oder weiß Gott wohin dann, ja, wo sie dann natürlich schon ein bisschen fernab vom Schuss sind. Aber auf der anderen Seite ist halt auch der Aspekt, okay, ich meine, ob ich jetzt über mehrere Jahre dann natürlich keinerlei Einkünfte mehr habe oder dann halt lieber irgendwo in China oder weiß Gott wo, dann halt dann schon auch noch Geld verdienen kann. Ja gut, dann macht man den Schritt, obwohl man eigentlich mit der innersten Überzeugung vielleicht nicht gerne machen würde. Ja.
Ja, ich habe noch eine Frage zum. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, sorry. Dann gehen wir einfach hier erstmal weiter. Ich will mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wie glauben Sie, dass sich der Beruf des Trainers, des Bundesliga-Trainers, verändert in Zukunft, in den nächsten Jahren?
Ja gut, wenn ich mal die Entwicklung anschaue, also generell hat sich natürlich wahnsinnig viel getan in der Richtung. Also ich meine, ich war selbst mal beim Sportclub in der zweiten Liga tätig, aber da war es eigentlich, in der Zeit war es eigentlich noch so, dass ein Trainer im Grunde ja Herrscher aller Reusen war, sage ich mal. Der Trainer war Normaltrainer, der war Torwarttrainer, der war Reha-Trainer, der war Konditionstrainer. Und wenn Sie dann anschauen, wie sich das heute entwickelt hat, wie sich das spezialisiert hat, dass also die Bundesliga-Clubs im Grunde, die haben Konditionstrainer, Athletiktrainer heißt ja oft, die haben im Grunde Reha-Trainer, die haben Torwarttrainer alle, ja, und der Trainer ist im Grunde eigentlich noch, sagen wir, die Oberaufsicht, der alles koordinieren muss und natürlich nach außen hin, der auch die Verantwortung tragen muss. Ich habe vorher den Psychologen genannt, viele, viele haben auch den Psychologen dabei. Ja, und von dem her hat sich natürlich die Rolle des Trainers in den Jahren unheimlich verändert und entwickelt. Und man hat wirklich absolute Spezialisten, die dort dafür verantwortlich sind, dass eben ein Spiel oder eine Mannschaft eben in allen Bereichen top vorbereitet wird und auf dem Niveau gehalten wird. Und ich meine, eine Steigerung ist fast nicht mehr möglich. Also das ist so, das wird immer so sein, dass der Trainer dann natürlich das richtige Team zusammenstellen muss. Deswegen ist es ja auch heute so, ich sage immer, wir kritisieren oder ich kritisiere immer wieder, wenn Trainer entlassen werden, ist es ja nicht immer nur der Cheftrainer, der entlassen wird, sondern da wird ja meistens das gesamte Team, also da wird dann nicht nur der Trainer muss bezahlt werden, sondern auch der Co-Trainer und der Konditionstrainer und, und. Ja, und deswegen ist eben auch so, dass häufig Trainer dann ihr gesamtes Team mitnehmen, ja, und beim neuen Club anheuern. Ja, ist auch verständlich, weil einfach ein Trainer im Grunde halt absolutes Vertrauen zu seinen Mitarbeitern haben muss und davon überzeugt sein muss, dass das die richtigen Leute sind. Ja. Und von dem her haben sich die Dinge halt schon deutlich entwickelt. Früher ist der Trainer halt, hat gewechselt und hat dann seine Arbeit gemacht. Und heute ist häufig nicht nur ein Wechsel von einem Trainer selbst, sondern eben meistens von einem ganzen Team dann. Und wo das noch weiter hinführen kann, kann ich jetzt im Moment selbst gar nicht groß beurteilen. Also eine Steigerung dazu ist fast kaum noch denkbar. Ne?
Okay, dann jetzt nochmal eine Frage, die mir so gekommen ist, war, Sie haben ja gesagt, Sie haben irgendwie 75% der Trainer sind bei Ihnen Mitglied. Und ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt ein Fußballmanager bin und ich habe das Problem, ich suche einen Trainer. Kann ich auf Sie zugehen und dass Sie mir eine Empfehlung geben?
Nee, also wir machen das grundsätzlich nicht, aber inzwischen ist einfach so. Also Fakt ist, ich weiß nicht, haben Sie, war das letzte Woche in der Sportschau, war ein kurzer Bericht, da habe ich auch mal ganz kurz was gesagt, dann, wo da wurde auch der Mike Hosige, kam da zu Wort. Also die Trainer haben, ich sage jetzt mal, fast alle in der Zwischenzeit, auch ihre Berater. Ja, die im Grunde dann diese Aufgabe übernehmen. Ja, dass also, weiß ich zum Beispiel Michael Oenning, den ich auch wieder gut kenne, der bei mir auch schon in der Nationalmannschaft gespielt hat, mit der jetzt gerade in Ungarn ist. Ja, so ein Engagement in Ungarn, der hat jetzt den zweiten Club in Ungarn. Das macht nicht der Trainer selbst, das macht der Berater dann. Ja. Also das heißt, die meisten Trainer haben Berater, die natürlich dann, wenn sein Klient eben auf dem Markt ist, ja, die eben dann Fühler ausstrecken und alles dafür tun, dass er irgendwo unterkommt und preisen den dann an. Also da haben wir eigentlich keine Funktion. Also das kommt schon mal, dass wir vom Ausland eine Anfrage bekommen und suchen, wir suchen für China, für den und den Bereich, suchen wir einen Trainer. Da sprechen wir schon mal den einen oder anderen an, von dem wir eventuell annehmen, dass er Interesse hat. Aber wir sind jetzt keine Art Börse sowieso nicht, also in der Form. Und sehen eigentlich auch nicht unbedingt unsere Aufgabe darin, also jetzt Trainer zu vermitteln. Also das geht über die andere Schiene, dass die Trainer im Grunde selbst aktiv werden, aber eher dann ihre Berater. Also früher war es ja immer so, man hat dann, wenn ein Verein in Abstiegsnot war und hat auf die Tribüne geschaut, dann hat man da oben drei, vier Personen gesehen. Egal, ob die jetzt aus reinem Interesse am Spiel da waren, aber man hat denen sofort unterstellt, aha, okay, die sind hier präsent und wollen sich hier zeigen und wollen sich hier anbieten. Ja. Und das sieht man heute eigentlich in der Form nicht mehr. Also von dem her ist die Entwicklung eben auch weitergegangen. Die haben ihre Berater, die im Endeffekt diese Funktion für sie dann übernehmen.
Okay, sehr schön. Ich fand das sehr, sehr interessant mit Ihnen. Und ich würde jetzt langsam zum Ende kommen und Ihnen die letzten Worte geben. Was wollen Sie noch loswerden zum Thema Trainer, Bund Deutscher Fußballlehrer und so weiter?
Ja gut, ich meine, das ist immer, wir appellieren natürlich immer wieder an die Clubs, wobei wir sind uns natürlich auch bewusst, dass in der Form wahrscheinlich man nicht unbedingt auf uns hört, sondern wir appellieren natürlich immer wieder an die Clubs, dass sie, wenn es darum geht, eben auch mal ein Tal mit dem Trainer durchschreitet. Ja? Also dass man nicht gleich hektisch wird und wenn mal die Punkte nicht so da sind, wie man sich das vorstellt, ja, und man auch mal in die hintere Tabellenregion kommt, wie gesagt, immer, man muss beurteilen, an was liegt es. Ja, wir blicken natürlich manchmal auch nicht in die Mannschaften rein, was dort geht, zwischen Trainer und Spielern. Aber wir appellieren natürlich immer wieder, dass man den Trainer langfristig arbeiten darf, wobei langfristig in diesem Geschäft ist fast das falsche Wort. Ja, also ein Trainer kann kaum noch langfristig arbeiten oder nachhaltig arbeiten. Aber wir appellieren natürlich immer wieder an die Clubs, dass sie eben nicht zu schnell und vorschnell und in großer Hektik eben gleich als erstes zu dem Allheilmittel-Trainer entlassen greift. Und wir loben dann eben auch Clubs, die dann einfach mal sagen, okay, wir sind von der Arbeit eines Trainers überzeugt, wir halten an ihm fest, und nur wenn es halt nicht mehr anders geht und das Schiff zu sinken droht, dass man dann halt sagt, okay, dann gehört halt auch mal der Versuch dazu, einen Trainer zu wechseln, so wie das jetzt in Köln gemacht worden ist. Da würde ich nie hinstehen und sagen, wie kann man nur, sondern da muss man dann halt einfach sagen, okay, der Club hat alles probiert. Ja, aber irgendwo so Trainer wechseln nach 2, 3 Spieltagen oder was weiß ich schon im August oder September, Oktober, das ist halt häufig überzogen, und das ist das, wo wir natürlich dann immer wieder auch unsere Stimme erheben und eben auch den Verein ins Gewissen reden, so nach dem Motto, so kann man mit den Leuten nicht umgehen. Also man muss auch einfach immer sehen, da geht es auch um Menschen. Ja, ich meine, das wird natürlich jeder sagt, was wollen denn die? Die fallen ja schön in die Hängematte, die sind gut gepolstert, fallen die auf den Boden, weil sie schön Geld kassieren. Aber man muss einfach auch sehen, dass dort auch Menschen hinterstehen, die einfach auch das Recht darauf haben, vernünftig behandelt zu werden. Und wenn natürlich heute noch mit den sozialen Medien, wenn man das dann sieht, was da häufig dann natürlich passiert in Bezug auf, wie der Trainer im Grunde diskriminiert werden, also das kann man nicht mehr akzeptieren.
Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement hast. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt noch ein kleines Angebot machen. Ich habe Anfang dieses Jahres, also Anfang 2021, die Fußballmanagement Online Akademie gegründet. In dieser Akademie sind schon einige Online-Kurse. Schau mal, ob dich da vielleicht ein Online-Kurs anspricht, der dich dann weiter nach vorne bringt. Wenn du weitere Fragen hast zu irgendwelchen Themen, komm gerne auf mich zu, schreib mir auf Instagram oder Facebook, und ich freue mich auf deine Nachricht und ich wünsche dir viel Spaß bei den Online-Kursen. Die Online-Kurse findest du unter dem Link, der in der Videobeschreibung, den du in der Videobeschreibung findest. Ich freue mich, dich mit meinen Videokursen und natürlich mit dem Content auf YouTube oder als Podcast, wenn du es als Podcast hörst, nach vorne zu bringen, sodass wir gemeinsam wachsen.